Podcast. Hallöchen, Hallöchen, hallo. Herzlich willkommen. Heute Bonusfolge, Sonderfolge, Dingelingeling. Neben mir trotzdem der Lukas. Nicht Bonus, nicht sonderlich, sondern.
Nee. Sonderlich, ja, das sagen
Sonderlich ist er schon.
Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen was anderes.
Aber also ein Bonus ist das jetzt nicht, neben ihm zu sehen. Na egal, anderes Thema.
Neben mir sitzt der Tobi. Ja. Das ist für uns alle ein Bonus.
Definitiv, definitiv. Vor allen Dingen in dieser wundervollen Folge. Wir besprechen den Hinrundenrückblick unserer Frauenmannschaft.
Ja.
Den durchaus sehr erfolgreichen Hinrundenrückblick unserer Frau. Also, ja. Ob der Hinrundenrückblick erfolgreich ist, die Hinrunde war erfolgreich.
Hinrunde so, war schon mal. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Auf Platz 1 hat man diese Tabelle beendet.
Zum Ende der Hinrunde.
Die Tabelle so beendet, das klingt irgendwie falsch.
Aber Hinrunden-Endtabelle.
Ja, jeder weiß, wie es gemeint ist. Platz 1 nach dem doch sehr, ja, nach dem Abstieg. Ich wollte was anhängen, so
Adjektiv quasi.
Ja, traurig oder unverdient und so. Abstieg.
Alles ja nur so halb richtig.
Ja, alles, also ja, traurig auf jeden Fall. Abstiege sind immer traurig. Unverdient über 90% der Saison, ja. Dann vielleicht gegen Ende doch verdienter als, ja. Aber egal, man steht jetzt auf mir und verdient auf Platz 1. Sagen wir es lieber so.
Hochverdient, auch genau. Mit ein paar Pünktchen Vorsprung. Also wir sind ja jetzt
4 Punkte Vorsprung. Also hier die Duisburger und die Leipziger, die auf Platz 2 und 3 sind, die hatten noch ein Nachholspiel, haben das beide gewonnen. Jetzt vor, ich glaube, jetzt am Wochenende, letztes Wochenende. Und deswegen haben wir 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2 vor dem MSV Duisburg und 7 Punkte Vorsprung vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz Rasenballsport Leipzig. Also man hat sich ein gutes Polster angearbeitet.
Ja, 4 Punkte, durchaus ja auch schon ein absolut erwähnenswertes Polster, muss man sagen. Also man hat ja auch direkt stark in die Saison gestartet, muss man einfach sagen. Ja. Man hat ja am Anfang auch wirklich quasi alles mitgenommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel der Spieltag war es, wo man nicht das erste Mal volle Punktzahl hatte.
Ja, wo man es erstmal auch verloren hat tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Spieltag es war. Ich weiß, dass das für mich auch ein besonderer Tag war, weil das war das erste Mal, dass ich bei einem Auswärtsspiel unserer Frauenmannschaft war. Das war in Duisburg. 3-0 Niederlage
gegen der, also die direkten Konkurrenten.
Genau, also wirklich auch, wo Duisburg halt auch zum ersten Mal so wieder so ein bisschen rangeschmeckt hat an uns. Aber ja, wir haben sie immer auf Distanz gehalten. Und da waren sie besser. In Duisburg muss man auch sagen, in der Heimtabelle vor uns, die haben alles gewonnen zu Hause. Halt, wir haben,
weil wir halt einmal verloren haben auswärts.
Ja. Auswärts sind wir aber die Besten in der Liga, glaube ich. Ja, vielleicht. Also ja, doch, auf jeden Fall. Weil ich glaube, Duisburg hat schon 3-mal verloren auswärts.
Du, wir lassen ja gerade im Frauen-Podcast gerne auch mal eine Info da, die vielleicht nicht so ganz stimmt. Dann mache ich ja wieder Kontakt zu uns auf.
Schöne Grüße. Jo. Und in der Auswärtstabelle Erster, in der Heimtabelle Zweiter. Das macht insgesamt, also wir haben zu Hause einmal unentschieden gespielt. Sonst haben wir auch alles gewonnen. Also wir haben zu Hause nicht verloren, auswärts einmal. Also wir haben, wenn man das schon so hört, wir haben jetzt einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Ich hoffe, das stimmt auch, ja. Das müsste stimmen, genau. Gegen Andernach zu Hause und auswärts halt in Duisburg.
Den Rest alles haben wir komplett abrasiert. Alle mitgenommen, was geht.
Ja, und was zeigt auch, also ich muss sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie es so in der Frauen ersten und zweiten Liga so ist, weil man merkt ja, da ist ja halt so ein großer Leistungsabfall auch zwischen den Spitzenmannschaften und den etwas Teams im Mittelfeld oder darunter, so wie in der ersten Bundesliga halt oder in der Flyer-Alarm-Bundesliga. Und in der zweiten Liga sieht man es auch wohl, wie Aufsteiger Probleme haben jetzt, sich in der Liga zurechtzufinden. Aber was ich meinte, wenn man jetzt zum Beispiel sich die dritte Liga zum Beispiel anguckt, unserer Männer, da sieht man jetzt auch, da ist
Würzburg. Da ist der Abstand zu Duisburg deutlich höher.
Ja. Und da ist Würzburg halt abgestiegen, sind jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den Frauen so ist, wenn man da aus der ersten Bundesliga absteigt. Wir haben es ja wirklich geschafft, muss man sagen, auch dass das Team aus der ersten Liga halt auch, ja, bis auf ein paar Abgänge. Ziemlich
kompakt zusammenbleibt,
glaube ich.
Gleich ein Doppelabgang, aber Richtung Essen, glaube ich.
Genau, ja. Das war Vivian Endemann und Maike Berntsen.
Ja, genau.
Das war auch schon so, ein schmerzhafte Abgänge, weil die ja auch wirklich, ich glaube, auch bei Essen jetzt Leistungsträger und Stammspielerinnen sind. Und das waren sie halt bei uns auch. Und das war halt schon ein harter Schlag, den man ersetzen musste. Aber das hat man halt viel mit intern gemacht. Also sind Spielerinnen hochgerückt, die dann in der Bundesliga halt noch nicht so zu 100%
zum Vorschein gekommen sind. Und man hat ja auch sich an dem Jugendleistungszentrum bedient und da auch noch zwei Spielerinnen hochgeholt.
Genau, das auch. Und man hat dann auch sich ein paar Neuzugänge geholt und ja, das hat alles wunderbar funktioniert.
Insgesamt bin ich aber auch sehr, sehr froh und dankbar, dass das Gros der Vertragsverlängerung, die ja halt nun alle erstmal für ein Jahr erste Bundesliga-Vertrag, doch tatsächlich für die zweite Bundesliga so perfekt funktioniert hat. Und im Großen und Ganzen das Rumpfteam halt auch noch weiter Bestand hatte.
Genau, und da sind dann auch
das so Erfolgsteam aus der ersten Liga. Ist ja trotzdem Erfolgsteam, auch wenn man halt die Klasse halt nicht geschafft hat. Also meiner Meinung nach, ich glaube, man hat sich relativ solide und gut eigentlich verkauft.
Auf jeden Fall.
Wenn man noch eine Saison bekommen hätte, hätte wahrscheinlich die Tabellenposition auch schon ein bisschen anders ausgesehen, aber gut, das werden wir dann jetzt erleben. Denn, also,
hoffentlich.
Ich würde gerade sagen, ich wäre jetzt schon mal so knallhart, ich würde sagen, ich glaube, am Abstieg führt schon nichts mehr vorbei.
Aufstieg.
Ja. Entschuldigung, um Gottes Willen.
Ist der Klassenhalt schon sicher, ist jetzt auch die Frage. Ist das jetzt, ich glaube vielleicht schon, oder? Weiß ich nicht. Es sind ja nicht so viele Spiele.
Ey, sonst werde ich hier aber als Nostradamus bezeichnet und darf niemals wieder irgendwo ins Stadion.
Die Liga ist ja nicht so groß. Es sind ja 12 Teams, glaube ich. Oder 14? Ja,
nee, irgendwie 12, so. Glaube ich, ne?
Ja, ich glaube 14.
Ich recherchiere kurz.
12 sind es in der ersten, glaube ich, und 14 in der zweiten.
Ah, das kann natürlich sein.
Und da sind ja noch nicht so viele Spiele. Wenn man halt quasi alles gewinnt oder sehr, sehr viel gewinnt, dann hat man ja auch schon ein gutes Polster dann zu den Abstiegsrängen. Ich meine, was wir jetzt hier reden, ist natürlich total lustig.
Es sind 14. 14. Also den Fakt haben wir schon mal geklärt. Ja. Da brauchen wir nicht mehr korrigieren.
Ja, und den Klassenerhalt bestimmt auch schon rechnerisch sicher. Aber
ich weiß ja nicht, wie viele steigen denn ab tatsächlich?
Ich glaube 2.
2 steigen ab. Das ist schon mal, also das sind 11.
Schön, dass wir uns mit solchen Sachen.
23 Punkte in 13 Spielen.
Nee, das reicht nicht.
Also ich glaube, Klassenerhalt ist schon ziemlich sicher.
Aber. Ja, ist auch eigentlich nichts, womit wir uns beschäftigen müssen, aber schön, dass wir es angesprochen
haben. Hauptsache, wir haben es drin.
Genau. Das klare Ziel war ja auch das haben wir auch in unserer Folge mit Theo und Roger besprochen. Das klare Ziel war ja auch schon Wiederaufstieg. Das war intern das klare Ziel und das hat man dann auch ausgesprochen, was ja auch richtig ist als Absteiger. Wenn du dann auch das Team so stark zusammengehalten hast, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass du dann sagst, jo, alles klar, komm, wir wollen hier nicht lang um den heißen Ball rumreden, es ist für uns klar, wir wollen wieder aufsteigen.
So ist es.
Ja, und der SV Meppen hat ja auch gute Erfahrungen gesammelt in der ersten Liga nach dem ersten Mal Aufstieg und das will man jetzt halt wieder festigen und
wo du ihn gerade erwähnt hast, übrigens fällt mir nämlich gerade ein und auf, dass der gute Theo heute auch noch Geburtstag hat,
wo wir die Folge
aufnehmen. Alles Gute von unserer Seite hier, also wahrscheinlich nachträglich. Ich gehe sehr fest davon aus, dass du es hören wirst, aber wahrscheinlich erst am Tag nach deinem Geburtstag.
Weil er wahrscheinlich dann auch erst hochgeladen wird.
Vielleicht wartet er auch einfach schon brandheiß darauf, vielleicht schaffen wir es auch vor 12 und dann.
Ja. Ja, aber was sich auch wirklich gezeigt hat, so ich sag mal Spielerinnen, da kommen wir gleich noch zu, aber was ich doch sehr, sehr interessant finde, in der ersten Bundesliga, logisch, dass du da halt immer auf die Defensive bestimmt warst und da ist erstmal so, okay, lass dann mal den Gegner kommen und wir versuchen dann irgendwie hinten erstmal die Null zu halten und dann vorne vielleicht ein Tor zu machen. Das sind ja halt Sachen, die kannst du in der zweiten Liga halt nicht mehr so bringen, da bist du klarer Favorit, da musst du den Ball nehmen und damit umgehen, da musst du das machen, was mit dir in der Bundesliga gemacht wurde.
So ist es.
Und das finde ich ja auch sehr, sehr interessant, was das mit Spielerinnen gemacht hat, die eher in der Defensive gespielt haben.
Nicht nur das, ich finde, es hat insgesamt bei der gesamten Mannschaft so ein bisschen Potenzial noch rausgekitzelt. Ja. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Ja, finde ich auch. Aber gerade zwei Spielerinnen, die ich jetzt mal erwähnen möchte, wir gehen nachher noch auf unsere ganzen Spielerinnen ein, aber Lisa Marie Weiß, klare Innenverteidigerin und Alexander Emmerling, auch Außenverteidigerin, die jetzt so mehr den offensiven Part übernehmen müssen, wollen und können. Und das ist echt überragend, wenn du halt eigentlich halt Verteidigerin bist und jetzt halt den klaren Part in der Offensive einnimmst.
Ja, und das aber ja auch mit einem absoluten Erfolg.
Ja, absoluter Erfolg. Vor allem sowas kenne ich halt von den Männern so gar nicht. Wenn du jetzt, wäre echt ein Novum. Doch, Erfolg schon, aber halt so, ich sag mal, du hast in der Regionalliga zum Beispiel, hast du Innenverteidiger gespielt und spielst dann im offensiven Mittelfeld oder im Sturm in der dritten Liga.
Schwierig,
oder umgekehrt eigentlich. Also wenn du absteigst, ist ja dann eher das Ding, aber das kennt man als, merkt mir eigentlich nicht, dass man absteigt.
So.
Ja, kommen wir nochmal zu den Abgängen, um das nochmal eben schnell abzuschließen, was wir halt alles verkraften mussten. Ne? Maike Behrens und Vivian Endemann haben wir schon gesagt. Da gab es auch einen witzigen Fakt, der mir noch so einfällt. Elisa Senz spielt ja auch bei der SGS Essen. Die ist ja, ich weiß gar nicht, wann ist sie denn dahin gewechselt? 2019 oder so?
Vor 2 Jahren, ich wollte es gerade sagen.
Vor 2 Jahren, ich glaube, es war hin. Ja, und es gab ein Spiel, das hat die SGS Essen 4-0 gewonnen. Da hat Senz 2 Tore gemacht und Vivian Endemann und Michael Berndsen beide halt auch ein Tor. Dann habe ich halt geschrieben, ja, alles klar, der ist von Meppen in der Bundesliga auch angekommen und schlägt, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, damit 4-0. War halt schon sehr, sehr witzig, wo dann das dann halt nur Ex-Meppner getroffen haben. Ja, eine Sache, da fällt mir auch noch ein, wo Elisa Senz, sie hat auch noch gegen uns getroffen im DFB-Pokal. Zweite Runde sind wir leider ausgeschieden gegen die SGS Essen. Auch ein Spiel.
Ein knappes Ding, also knappes ist Ding. Halt am Ende gescheitert leider.
Ja, weil 90. Minute, 92. Minute oder so, die letzte Chance war auch ein Spiel, was mit Torchance gegeizt hat und wo wir dann am Ende dann halt leider das Nachsehen hatten. Das war sehr, sehr bitter und ärgerlich, aber ja, hat auch wieder gezeigt, trotz des Abstieges können wir halt auch mit einem Bundesliga-Team
vom Herrenspiel gegen Hertha BSC gewesen, wenn man so will.
Ne? Das passt ganz gut, ja, auch so ein bisschen. Ja, gut, aber das macht nun den Startschuss. Dann haben noch Jenny Bitzer und Karin Edemann. Karin Edemann, unsere Torfrau gewesen, als Laura Sieger sich verletzt hatte, war sie dann halt die Stammkraft bei uns. Und Jenny Bitzer war eher so, ich sag mal Joker, kam eher von der Bank, war jetzt glaube ich nie so krass Stammspielerin, aber ja, spielen jetzt beide beim MSV Duisburg. Karin Edemann auch als Stammtorhüterin. Ich weiß jetzt nicht, Jenny Bitzer wahrscheinlich auch eher so eine Art Joker-Rolle.
Joker-Rolle war da, ja.
Immer etwas schwer nachzugucken. Ich habe auch mal versucht, so ein bisschen, was so Spielerinnen so angeht, auch wer wo jetzt spielt. Ich meine, da wusste ich das auch und da war es auch relativ einfach zu sehen. Aber dann, wenn es so nach Spielzeiten und so alles geht, da ist halt Frauenfußball immer noch eine sehr Nische. Da was zu finden, ist halt recht schwierig. Selbst zu uns habe ich nicht so viel gefunden an Einsätzen und Toren. Ich meine, gut, ich habe da was gefunden, aber was zum Beispiel Scorerpunkte und so angeht, ist das halt immer schwierig. Man findet halt nie Vorlagen oder so. Das ist bei den Männern halt ganz anders und ganz, einfacher zu finden. Hier muss man wirklich ein bisschen tiefer wühlen, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Beti Goth, auch klare Stammspielerin in der Bundesliga gewesen, ist, weiß ich ehrlich gesagt, nicht wohin gewechselt. Wie gesagt, das meinte ich jetzt, da kann man jetzt nicht gucken, okay, ist von Meppen zu irgendwohin gewechselt, aber ich glaube, sie könnte wieder vielleicht zurück in die Heimat gegangen sein. Sie ist Australierin, ist ja auch australische Nationalspielerin und wird wohl da auch vielleicht in der ersten Liga spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie das da so ist, ja. Viktoria Krug, Vicky Krug ist dann auch noch gewechselt, war bei uns auch Stammspielerin, glaube ich, oder halt sehr viele Spiele gemacht und ist jetzt zu Rasenballsport Leipzig gewechselt, also auch den Gang zurück in die Liga. Aber da, so wie man auch sieht, hat sie auch gegen uns, glaube ich, auch 90 Minuten gespielt, da auch wohl im Team angekommen. Und dann noch die letzten beiden, Annemarie Teves, auch Torhüterin, auch Ersatztorhüterin, ist, glaube ich, in die Regionalliga gewechselt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wohin. Und Sandra Voitane, muss ich auch sagen, ist auch ins Ausland gewechselt. Wo sie dahin gewechselt ist, kann ich leider nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ja, das sind so die Abgänge.
Aber das
alles, ja alles von allem. Also so, das, welche aus der ersten Elf und welche aus dem erweiterten Kreis sind dann gewechselt und dann musste natürlich nachverpflichtet werden.
Genau, wir haben uns ja dann ordentlich verstärkt auch noch wieder, wie gesagt, nicht zuletzt halt auch noch aus dem eigenen Leistungszentrum. Ne?
Genau, das waren Jenske Steenwick und Emma Gersamer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen bei beiden. Genau, die kommen alle aus dem eigenen Jugendleistungszentrum oder NLZ, weiß ich es nicht genau. Muss man dazu sagen, bei den beim Frauenfußball ist es ja auch so, dass die Spielerinnen sehr, sehr jung schon in die erste Mannschaft rücken. Da gibt es ja kein U23-Team wie bei den Männern. Ich glaube, da hast du halt wirklich das Jugendleistungszentrum, ich sag mal jetzt U19, U18, sowas. Das heißt, da kann es auch schon mal passieren, dass halt in der ersten Elf halt auch 16, 17, 18-Jährige spielen. Das ist dann halt der Schritt, der, wo eigentlich jetzt bei den Männern zum Beispiel SV Meppen 2 dann vielleicht der erste Schritt wäre, da Spiele und Erfahrung zu haben. Ich meine, SV Meppen 2 gibt es bei den Frauen auch, sei dazu gesagt. Die spielen, glaube ich, auch in der Regionalliga Nord. Also das ist die dritte Liga, muss man dazu sagen. Regionalliga Nord, es ist so wie bei den Männern die vierte Liga. Ich glaube, da gibt es auch 4 oder 5 Regionalligen oder so. Oder, und da spielt halt SVM 2 und da werden die Jungen auch rangeführt. Aber den Sprung in die erste Elf machen trotzdem halt, macht man schon deutlich jünger als bei den Männern.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, da muss man natürlich Torhüterinnen verpflichten, also 2 Stück, Vanessa Fischer und Anke Preuß. Ja, ich habe auf der SV Meppen-Seite natürlich geguckt, wer die letzten Vereine waren oder der letzte Verein. Ich habe nur Verein nie gefunden, deswegen ich weiß jetzt nicht genau, was der letzte Verein war. Bei Vanessa Fischer war es dann halt Carl Zeiss Jena, Sindelfingen, BV Kloppenburg oder Borussia Bocholt.
Einer von den vier
wird der letzte gewesen sein.
Ja. Die anderen übrigens davor.
Ja, boah, ey, das ist hier, was hier für Wissen rausgehauen wurde, das ist der Hammer. Ja, Vanessa Fischer hat sich dann auch so als erste Torfrau hinter Laura Sieger dann eingespielt. Laura Sieger ja Kreuzband gerissen in der Bundesliga, deswegen sehr lange ausgefallen ist, aber sie hat dann so ja, die Rolle des Stammtorhüterin angenommen. Anke Preuß, auch lange verletzt gewesen, jetzt in dieser Saison, hat auch zwei Spiele gemacht, hatte dann aber einen Bandscheibenvorfall, wenn ich das richtig noch weiß, und deswegen auch sehr, sehr lange raus gewesen. Das sind jetzt aber alles wieder, alle Torfrauen sind jetzt auch wieder im Training. Das heißt, wie es zurückrunde, wer da die Nummer 1 sein wird, das steht noch in den Sternen, bin ich auch mal sehr gespannt. Und Anke Preuß kommt auch von namhaften Vereinen in diesem Fall, MSV Duisburg, FFC Frankfurt, FCR Duisburg und der TSG Hoffenheim. Weiß ich jetzt nicht, ob erstmal oder zweite Mal schafft. Das sind aber schon Namen auf jeden Fall. Sie kommt, glaube ich, auch von, ich weiß jetzt nicht, wer von denen mal die Champions League gewonnen hat, weil das stand halt auch auf der Seite. Wahrscheinlich Frankfurt, würde ich jetzt mal tippen. Das ist ja der größte Name im Frauenfußball. Aber auch Duisburg hat, glaube ich, schon mal die Champions League gewonnen. Oder haben zumindest mal Champions League gespielt, ob sie das schon mal gewonnen haben. Weiß ich nicht, aber ja. Deswegen, da kommt auch noch, sie ist auch etwas älter. Ich glaube, da kommt auch noch, hat man auch ein bisschen Erfahrung mit eingekauft sozusagen. Und ja, dann Eva Holtmeier von Werder Bremen, auch eine sehr junge Spielerin, glaube ich, die ja, bei Bremen auch ausgebildet wurde und so, die haben wir dann uns jetzt geschnappt sozusagen, und Sophia Thiemann, aber nee, Eva Holtmeier hat, glaube ich, auch, nee, stimmt gar nicht, Eva Holtmeier hat, glaube ich, bei uns gespielt und ist dann nach Bremen gewechselt und jetzt wieder zurück, so war es, glaube ich, genau.
Du, wenn die den Fehler einsehen, dann sind wir ja nicht so, ne?
Genau. Und dann noch Sophia Thiemann von der SGS Essen. Auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da nicht so richtig zum Zuge gekommen.
Und zwei Hallen, ein bezahlen.
Genau, 2-für-1-Aktion hat man dann zugeschnappt. Genau, man hat Sophia Thiemann dann gekriegt und hat dann jetzt auch, ja genau, bei uns ihre mehr Einsatzminuten gekriegt als bei der SGS Essen, vermute ich da mal. Ja, das ist dann so das Team, was ja, kaum Anlaufschwierigkeiten gebraucht hat. Das erste Heimspiel, was wir gewonnen haben, oder das erste Spiel, was wir hatten und gewonnen haben, war das 5-0 gegen den Aufsteiger Elversberg.
Es war ein wunderschönes erstes Ausrufezeichen, das muss man auch so sagen. Also auch wenn das Rumpfteam halt zusammen war, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, natürlich die ein oder anderen Abgänge schmerzen und mussten dann ersetzt werden. Und dann war man natürlich auch gespannt, wie stark startet man wirklich. Und dann so ein 5-0 direkt am Anfang zu setzen, war halt eine klasse Aussage dafür, auch welche Qualität da jetzt auf dem Platz steht. Und dass man auf jeden Fall keine Kompromisse eingehen wird, sondern einfach den Weg nach oben wieder sucht.
Ja, genau. Weil es war ja auch wichtig, dass halt dann Spieler, wo man halt nicht wusste, Alexander Emmerling ist da ein gutes Beispiel, die ja dann auch noch verlängert hat bei uns, was eher so kurz vor knapp noch bekannt gegeben wurde. Wenn ich das richtig weiß, also kurz vorm Saisonstart war, dann hat man sich dann einigen können, weil dann hat man das Team zusammengehalten. Und was man so auf Instagram und so alles sieht, dass halt da auch ein richtiges Team schon zusammengewachsen ist, dass dann halt manche Spielerinnen zusammen in Urlaub gefahren sind und so. Und halt ihre Freizeit auch miteinander verbringen. Da sieht man halt einfach, das ist halt so die Team-Spirit, den wir bei den Männern halt auch immer sehen und uns darüber freuen, dass es bei den Frauen eigentlich ganz genauso
ist. Ja, genau. Ich glaube aber, dass es hier halt auch so ein bisschen dramatisch gesagt aus der Not geboren ist. Frauenfußball ist ja nun auch finanziell immer noch absolut nicht so lukrativ. Viele davon werden hier halt trotzdem einen Job haben, sich eine Ausbildung gesucht haben, entsprechend halt auch nach Meppen oder in die Umgebung gezogen sein, um ihr Leben hier komplett zu bestreiten. Da bist du natürlich froh und dankbar, wenn du halt Teammitglieder hast, mit denen du halt mal eben auf Streife gehen kannst, sag ich jetzt mal. Weil viele müssen da halt ihre alte Heimat so ein Stück weit hinter sich lassen, wohingegen ja unsere Herren doch meistens sich den Luxus auch geben können, wenn sie nicht zu weit weg wohnen, zumindest aber diese Kilometer auf sich nehmen können und dann halt auch diese Fahrtkosten keine Rolle spielen.
Ja, oder, genau. Oder dass du halt dann sagst, okay, komm.
Zweitwohnung oder wie auch immer, gibt es ja dann auch die
Möglichkeit. Ja, ich denke da an Max Dombrovka, der dann halt zu den Männern gewechselt ist von Unterhaching. Ne? Mhm. Ist ja halt schon, sagst, okay, komm, verlasse ich Unterhaching oder verlasse ich Bayern dann sozusagen, komm ins Emsland für ein, zwei oder wie viel auch immer Jahre. Ja, ist halt im Frauenfußball wahrscheinlich eher schwierig, da bleibt man dann wahrscheinlich eher so in dem Dunstkreis. Aber ich meine, wenn man sich jetzt hier im Team jetzt, wenn er jetzt nicht so ein richtiges Team halt zusammengeformt hätte, manche Spielerinnen ja auch gesagt, ja komm, dann hat ja keinen Sinn. Dann
ganz klar, ich meine, das basiert natürlich komplett aufeinander. Also, dass viele darauf Bock hatten, weiterzumachen, liegt natürlich auch daran, dass die Chemie im Team einfach passte, vorher wie jetzt auch. Und auf der anderen Seite gewinnst du da natürlich auch Freundschaften, die dich halt dann auch in deinem normalen Leben einfach stützen und weiterbringen.
Ne? Ja, und es ist ja auch so, wenn man im Team halt merkt, okay, komm, diese zweite Liga nehmen wir jetzt einmal mit und nächstes Jahr spielen wir wieder Bundesliga. Wenn das halt der ganze Verein ausstrahlt, Trainer, Team, Mannschaft und das ganze Umfeld, dann ist man halt auch so motiviert und zu sagen, ja komm, selbst wenn irgendein Bundesligist hier anklopft, bei mir anklopft und sagt, hier, wir wollen dich haben, versuchst du es trotzdem vielleicht lieber beim SV Meppen und weißt, okay, in dem Team spiele ich und in dem Team bin ich ein Jahr später dann halt wieder,
ja,
in
der Bundesliga. Ja, weil du einfach Bock hast, mit deinen Freundinnen in dem Fall dann Erfolge zu feiern, auch auf dem Feld.
Ja, absolut.
Und auch den Erfolg zu feiern, diesen Aufstieg hinzubekommen.
Und halt, du weißt halt an dem Team, was du hast, du weißt halt, was du hier für ein Umfeld hast und du weißt, dass du dich hier ausbilden kannst. Ne? Darum geht es ja dann auch. Und dann weißt du auch, okay, komm, hier kann ich den nächsten Schritt machen. Das weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt zu, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zu einem Bundesligisten gehe, dann weiß ich nicht, spiele ich da, sitze ich da auf der Bank, vielleicht ist das dann ein verschwendetes Jahr, dann bringt dir das halt nichts,
genau, wenn du
in der Bundesliga
bist. Das ist halt auch so. Ich glaube, gerade bei den Leuten, die du von weiter auswärts holst oder sowas alles, dann hast du sowas wie eine Einsatzgarantie fast dabei, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Also ohne das irgendwie herabwürdigen zu wollen oder so, wenn du natürlich welche aus dem Jugendleistungszentrum hochziehst, dann ist es eine Anerkennung für die Leistung, die sie im Leistungszentrum erbracht haben. Mhm. Ist dann aber halt vielleicht eher mal auch das Material, was nicht sofort zum Einsatz kommt, sage ich jetzt mal.
Ja, ist klar.
Wenn du klar dann halt jemanden von weiter weg holst, dann wollen die natürlich auch auf dem Feld stehen und das klar. Wird man denen auch irgendwie zusagen, sofern die Leistung halt immer passend davon natürlich ausgehen.
Ne? Ja, klar. Und ja, Leistungszentrum ist ja auch wieder so eine Sache. Du hast ja jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir so für einen Altersdurchschnitt haben. Das ist auch schwer rauszufinden, außer man wühlt ganz tief. Aber so sehr interessiert mich dann doch nicht, wie alt die alle sind. Aber ich meine, wenn du jetzt aus dem Jugendleistungszentrum jemanden hochholst, der vielleicht 16, 17, 18 ist oder so, den kannst du ja auch nicht sagen, hier, Innenverteidigung, zwei 17-Jährige, ihr macht das schon. Ist schwierig, also von Anfang an dann. Dann führst du sie halt langsam ran an das Team. Und das funktioniert ja in einem bekannten Umfeld deutlich besser. Das hilft ja auch.
Das wissen die
Mädels.
Und das hilft es ja auch, in so ein starkes Team zu kommen, wie wir es halt haben.
Ja, genau. Und da hilft man sich alle gegenseitig und so. Oder dann hilft es dann auch, wenn du dann auch mal mit der zweiten Mannschaft spielst und so weiter. So ist es ja dann, glaube ich, auch. Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn du halt mit der ersten Mannschaft mitfährst und nicht spielst, dann spielst du halt aber garantiert bei der zweiten Mannschaft oder so. Irgendwie so, aber ja. Gut, kommen wir zu den Spielerinnen, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich habe mir wieder lustige Kategorien ausgedacht. Ich habe
lustige Kategorien?
Ja, also wie bei den Männern halt, die gleichen quasi. Also außer unter den Erwartungen habe ich nicht genommen, weil ich muss sagen...
Unter den Erwartungen, wenn man auf dem ersten Platz in einer Liga steht, ist ja, halt auch etwas schwierig.
Die Spielerin, an die ich Erwartungen gestellt habe, die haben sie auch mindestens vollumfassend erfüllt.
Wenn nicht noch mehr.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Mädels, die Neuzugänge, von denen kann ich halt nicht einschätzen, ob das jetzt halt überragende Kräfte in ihrem Verein waren oder so, oder aus dem Jugendleistungszentrum, da war mir jetzt nicht, ist mir jetzt nicht bewusst, was soll ich da für Erwartungen dran stellen?
Ich schlage vor, du haust einfach mal raus.
Ich hab mit Durchschnitt angefangen, also ne, das ist ja so die unterste Kategorie in Anführungsstrichen, aber da können wir ja drüber reden einfach, ob das passt oder nicht, oder ob das, ich habe da jetzt keine Reihenfolge wieder reingemacht, ich habe einfach so die Liste unseres Teams durchgegangen und bin dann einfach mal oben angefangen und habe die dann so je nachdem in die Liste reingemacht. Die erste, die wir besprechen, ist Sophia Thiemann, ne? 12 Einsätze.
Sie hat schon halt beachtlich,
schon,
ne?
Schon eigentlich immer dabei. Sie ist in jedem Spiel dabei quasi.
Ja, ich glaub, aber nicht lange, ne?
Das ist das Ding. Deswegen ist das halt die Frage, wie schätzt man das ein? Wenn du halt oft eingewechselt wirst, dann weiß man halt, okay, das kann halt der Unterschiedsspieler oder das kann die Unterschiedsspielerin sein. Oder das ist vielleicht auch diejenige, die man dann bringt, um mal Zeit von ihr zu nehmen. Also ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich kann nur diese Spielerin bringen, damit ich Zeit von ihr nehme. Nein, aber das kommt ja halt auch vor. Wenn du oft eingewechselt wirst, kommst du vielleicht auch mal in der 90. Minute. Deswegen 12 Einsätze.
Bei den Herren so sagt, die Krüger-Frage. Zumindest in der letzten Saison eher.
Ja, letzte Saison wollte ich gerade sagen, das, ja. Gut, aber 196 Minuten.
Das ist halt nicht viel. Es geht.
Also ich sag mal, die Spiel, wenn man das mal hochrechnet, das sind ja halt mehr als 10 Minuten pro Spiel. Da kannst du halt auch, sie hat auch schon mal ein Tor geschossen und eins vorbereitet, das weiß ich tatsächlich noch, weil das halt, also mein Spiel dieser Saison wäre das 5:0 gegen Rasenballsport Leipzig, weil das die beste zweite Halbzeit oder die besten 45 Minuten war, die ich in dem Stadion jemals gesehen habe, unabhängig von Männern oder Frauen. Also würde ich einfach sagen, wie man die an die Wand gespielt hat, das war ganz großes Tennis. Oder Fußball. Ah, ja. Nee, aber das hat mich schon sehr, 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 sehr beeindruckt, wie man das halt so, wie man die einfach auch ein Spitzenteam, wie man das einfach so krass dominiert hat. Und da kam sie halt auch kurz vor Ende rein und hat da aber sofort dem Spiel den Stempel aufgedrückt, hat direkt Tor gemacht und eins vorbereitet, also schon sehr gut. Deswegen im Durchschnitt ist auch keine schlechte Bewertung, ne? Ich weiß halt nur nicht, wie ich das jetzt anders beschreiben soll. Ja. Dann kommen wir zur nächsten, das ist Linda Preuß. Mhm. Hat etwas wenig, hat mehr Minuten, aber weniger Einsätze. Sie hatte auch eine etwas längere Verletzung.
Ja, stimmt.
Mit zu kämpfen. Hat 6 Einsätze, 236 Minuten und auch ein Tor gemacht.
Was ja schon mal 40 Minuten mehr sind als
genau, Team. Bei der Hälfte der Einsätze. Das heißt, da sieht man auch schon, okay, sie hat vielleicht auch mehr Einsätze von Anfang an gemacht. Wurde dann halt vielleicht auch zur Halbzeit mal eingewechselt, wie auch immer. Hat aber mehr Spielzeit bekommen und das ist natürlich auch schon wichtig. Hat jetzt, glaube ich, auch in der Bundesliga auch schon ihre Einsätze bekommen. Schon öfter mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da, aber zumindest hat man da auch schon öfter gesehen, dass sie mit gespielt hat. Jetzt. Deswegen, ich würde auch Durchschnitt sagen, weil die nackten Zahlen sozusagen, die sind jetzt noch nicht so, gerade 6 Einsätze. Ne? Da kann jetzt in der Rückrunde deutlich mehr kommen, wenn sie halt fit ist. Und dann warten wir da mal ab.
Ja.
Kommen wir dann zur nächsten, das ist Jenske Steenwijk.
Einer unserer Raufgeholten.
Genau. Sie hat in 7 Einsätzen 257 Minuten gemacht. Ich hoffe, die Werte sind übrigens alle richtig. Fußball.de habe ich nachgeguckt. Da, da stand das und ich hoffe, dass das also passt so.
Ich bin davon ausgegangen, du hast die alle selber notiert und
Statistiken aufgestellt. Ich habe die alle, genau, richtig. Ich habe nochmal alles geguckt, selber die Stoppuhr gemacht. Genau, das habe ich gemacht. Nee, aber deswegen da, vielleicht ist Durchschnitt da das falsche Wort, vielleicht ist auch Potenzial eher so das Wort. Ne? Sie als 17-, 18-Jährige, die man aber trotzdem halt sehr, sehr oft bringt. Ne? Ich meine, 7 Einsätze und 257 Minuten.
Das heißt, wie gesagt, du musst dann dazu sagen, aus dem Leistungszentrum ist schon in der Kategorie Durchschnitt, weil schlechter geht halt, also
schlechter geht halt nicht,
es gibt keinen, der schlecht spielt.
Ja, und
das ist halt aber auch schon so eine beachtliche Funktion und dann auch mit den Werten, die sie dann schon darstellt, da, wie du schon gesagt hast, Potenzial ist da auf jeden Fall die beste Umschreibung.
Sie hat gegen Borussia Bocholt, glaube ich, von Anfang an gespielt. Ich glaube auch, weil da einige verletzt waren, aber weil man auch sagt, okay, komm, man kann dem Mittel jetzt auch mal die Chance geben.
Ja.
Und das ist ja auch schon mal ein Zeichen, wenn man dann von Anfang an gebracht werden kann und so weiter. Deswegen, da ist vielleicht Potenzial wirklich richtig da.
Ja.
Bin ich auch mal gespannt, wie sich die Einsätze in der Rückrunde dann machen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie Stark Aber. Ne? Habe ich ja auch bei den Männern so genannt. Da habe ich Aga Winschow reingeschrieben. Ist vielleicht diskutabler Punkt. Also,
das ist natürlich krass. Ich meine, das ist halt schon Stammspielerin.
Ja, ja, ja.
Ordentlich Einsatzminuten auch. Ich gucke da, was du aufgeschrieben hast, 715. Das ist natürlich...
Mit 12 Einsätzen, ja.
Ist eigentlich unsere ist Stoßstürmerin quasi. Ja.
Ist auch die schon,
hat halt aber auch schon 4 Tore gemacht. Ne? Das ist ja halt auch schon was.
Ja, schon oder nur? Das ist jetzt die Frage, die zu klären gilt.
Wollen wir auf unsere Stürmer gucken?
Ja, wir können auf andere Stürmer von unseren Mädels gucken.
Ja, das ist richtig.
sie ist nicht schlecht, das will ich ja damit nicht sagen.
Also 4 Tore finde ich halt noch nicht beklagenswert.
Nee,
es muss nicht jeder Torschützenkönig werden.
Nee,
oder Königin.
Das ist richtig. Deswegen stark, aber sie ist eigentlich klar, sie hat mit Sicherheit auch eine klare Führungsrolle im Team. Wie gesagt, als 37-Jährige, so alt ist sie, glaube ich, oder 36, da hat ja auch schon sehr, sehr lange beim SV mitgespielt quasi. Kommt vom SC Sand, das weiß ich noch. Und jetzt halt hier auch klare Führungsrolle. Deswegen will ich da auch, und 12 Einsätze, wie gesagt, bis auf einmal immer dabei gewesen. Das ist halt schon, das ist schon klar. Man, es ist so ein bisschen auch wie bei Guda zum Beispiel, ne? Dass man, wenn man sie oder ihn immer bringt, ist das ja schon klar, dass man dann auch überzeugt ist von ihr. Deswegen, ich habe aber nur stark aber gemacht, weil da habe ich jetzt auch gedacht, okay, Aga hätte da das eine oder andere mal mehr netzen müssen. Meiner Meinung nach.
Okay.
Kann man ja drüber reden.
Ja.
Gut, Führungsspielerinnen habe ich noch. Das ist so die nächste Kategorie. Da habe ich Vanessa Fischer reingenommen als erstes, unsere Torfrau, die sich zur Stammtorhüterin aufgearbeitet hat und halt auch da sein musste. Wir haben übrigens, da fällt mir ein, wenn ich das auch richtig gesehen habe, haben wir genau 8 Gegentore gekriegt. Wir haben das beste Torverhältnis der Liga, was auch...
das klingt so merkwürdig, SV Meppen und das beste Torverhältnis.
Kein Minustorverhältnis, ne?
Ja.
Nee, und da hat sie halt auch ihren Anteil dran, natürlich auch ihre Vorderleute und das ganze Team und wie stark man ist und so weiter. Aber halt auch, ne, sie halt hat sich als Neuzugang dann direkt die Posten im Tor dann halt gesichert und war dann halt auch immer da, wenn andere verletzt waren. Ja, war sie da und auf sie war immer Verlass, fand ich. Deswegen 11 Spiele gemacht, alle über 90 Minuten. Ja, klar, als Torfrau kann man das so sagen. Definitiv hier rein. Ich habe sie jetzt nicht in der einen Kategorie höher genommen, weil mir da halt dann auch zu sehr, da kann sie jetzt nichts für, aber habe ich nicht reingenommen, weil da fehlt mir dann halt auch so die krassen Paraden und so weiter, weil sowas gab es dann halt
nicht. Ich wollte sagen, hatte sie ja nicht, also nee, war nicht nötig.
Nee, genau, deswegen kann sie da nichts für. Das ist halt so, der Gegner war halt nicht stark genug. Ja, was soll man machen? Und wenn man dann halt seine Gegentore kriegt, wie 3-0 gegen Duisburg,
nach kann dem sie Aufstieg hat sie schon Chancen auch aufzusteigen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, kommen wir dann zur nächsten Spielerin, das ist Lynn Rahel Giesmann. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Lynn Giesmann, auf jeden Fall Rahel, der zweite Name. Und sie ist Außenverteidigerin, auch 12 Spiele gemacht, 810 Minuten. Ist auch jemand, der ja meistens von Anfang an spielt und dann irgendwann vielleicht ausgewechselt wird, je nachdem. Aber eigentlich auch eher so eine unauffällige Spielerin, würde ich sagen. Ist jetzt niemand, der durch krasse Torchancen oder Flanken weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, weil da wüsste ich jetzt keinen, der jetzt starke Flanken schlägt, weil ich das einfach auch nicht mehr im Kopf habe. Wie gesagt, bei Balle weiß man das vielleicht irgendwie mehr. Also ich jetzt zum Beispiel, wenn man Markus Baumert ja auch mehr kennt, ich kenne ja die Spielweise unserer Frauen jetzt leider nicht so gut. Ich befasse mich halt mit dem Frauenfußball jetzt erst seit kurzem, deswegen sagen wir das vielleicht ein bisschen entschuldigt. Aber trotzdem.
Gerade an so einer Position ist natürlich Unauffälligkeit nicht das Falscheste. Eben, ich meine, genau. Das haben wir ja auch bei den Männer-Podcasts immer wieder analysiert. Unauffällig, aber halt im Spiel irrsinnig wichtig und starke Stütze gewesen.
Genau, ne? Das ist in der Abwehr ja auch immer das Ding. Da fällt es ja meistens immer nur auf, wenn es schlecht läuft. Und da ist sie halt jedenfalls auch eine wichtige Stütze im Team. Oder, gut, wichtige Stütze ist übrigens die nächste Kategorie.
Ich wollte gerade sagen, Führungsspielerin, würde ich sagen.
Ja. Ich habe übrigens mal wichtige Stützen deutlich mehr Spielerinnen reingenommen als bei den Männern damals. Da habe ich ja genau Position 1, aber das klappte hier halt einfach nicht, weil wir einfach zu gute Spielerinnen haben. Deswegen. Gut, kommen wir zu Nina Rolfes. Die, da musste ich auch überlegen, wo packe ich sie jetzt rein. Habe ich sie dann auch bei Führungsspielerinnen reingenommen. Sie ist auch eine gestandene Größe in der Innenverteidigung. Wir haben eigentlich drei richtig starke Innenverteidigerinnen. Da haben wir Nina Rolfes, da haben wir Thomas Ehrenburg und da haben wir Lisa-Marie Weiß. Lisa-Marie Weiß, haben wir ja vorhin schon gesagt, spielt dann öfter mal eine Offensive. Thomas Ehrenburg hat einen unfassbaren Entwicklungsschritt gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Und Nina Rolfes ist dann halt so jemand, der mir auch immer sehr gut gefällt, wenn sie spielt. Sie hat auch, schaltet sich oft einmal in die Offensive ein, hat auch schon 2 Tore gemacht, 8 Spiele. 685 Minuten und 2 Tore. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, beide Tore waren Elfmeter. Einer auf jeden Fall, das war gegen Nürnberg, da erinnere ich mich noch dran, dass sie da ein Elfmeter-Tor gemacht hat. Wie ist das andere Tor? Weiß ich nicht hundertprozentig, wie es jetzt genau gelaufen ist. Aber ja, auch, wie gesagt, eine wichtige Spielerin in der Defensive, die da auch den Laden zusammenhält, sozusagen. Jo. Auch nur 8 Spiele, muss man jetzt auch überlegen, woran lagert. Aber auch auf dem Mal verletzt gewesen. Ja. Gut, Lisa Joosten habe ich dann als nächstes. 12 Spiele, 875 Minuten.
Oh, viel länger kann man ja schon fast nicht mehr spielen.
Fast nicht. Nee, aber auch jemand, der meist immer von Anfang an kommt, ist auch, ich glaube, sie ist letztes Jahr in der Winterpause gekommen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Hatte auch am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, festigt sich aber immer mehr in dem Team. Spielt jetzt auch von Anfang an, ist auch so eine Außenspielerin, ich glaube, spielt auf links, hat die Nummer 10, aber spielt auf außen und ist auch so eine, die ganz gerne mal mit dem Schiedsrichter diskutiert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber da sieht man halt auch, dass sie halt eine Kampfsau ist und dann halt auch, ja, dann halt auch emotional dabei ist. Ja. Und ja, ein Tor gemacht, ich glaube auch 2 Tore in der ersten Runde im DFB-Pokal, aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber auch, wie gesagt, wichtige Spielerin, auch jemand, der ja gerade offensiv immer wirbelt. Zwar nur ein Tor, aber ja, auch jemand, den man glaube ich, gerne im Team hat. Jo, dann kommen wir zu Athanasia Moraitu, unsere griechische Nationalspielerin. Hat sich auch zum Saisonende hin verletzt, deswegen fehlen, glaube ich, 2 Spiele. Spielt eigentlich auch immer von Anfang an, hat jetzt 11 Spiele.
Zu Hinrundenende, meinst du?
Ja, genau. In Gütersloh hat sie sich verletzt, das weiß ich noch, weil da war ich auch da. Da hat sie sich, glaube ich, das Außenband gerissen oder irgendwas. Jedenfalls musste sie raus und war am Humpeln. Und ich glaube, sie ist wieder fit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 11 Spiele, 846 Minuten. Und ja, auch ein wichtiges Bindeglied, auch wahrscheinlich auch so zwischen Trainer und Team. Also ich weiß, Theo kommuniziert mit ihr. Zumindest war das in Duisburg so. Da war ich auch mit einem Kumpel Alex Bosch. Ne? Kennen wir ja alle.
Grüße.
Grüße. Und er hatte gesagt, dass die beiden auf Griechisch miteinander kommunizieren. Theo ist ja auch Grieche. Und
deswegen. Okay.
Deswegen haben
Alex kann Griechisch. Ich habe
ja, Alex kann, falsch verknüpft.
Alex kann auch Griechisch, ja.
Deswegen, da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich cool. Da entsteht vielleicht auch noch so eine gewisse Bindung dann zwischen Spielerin und Trainer, die dann ja auch ganz hilfreich sein könnte. Ja, wenn man dann die gleiche Sprache spricht. Ich meine, sie kann auch Deutsch, logischerweise. Sie spricht ja auch Deutsch. Aber ja, wenn man dann mal so seiner Muttersprache miteinander kommuniziert, ist es ja auch ganz nice.
Ist ja auch ganz gut, dass der Gegner nicht immer alles mitkriegt.
Ja, genau. Gut, kommen wir zu der nächsthöheren Kategorie quasi. Mhm. Das ist wichtige Stützen des Teams. Ne? Wie gesagt, wieder keine Wertung da drin, sondern einfach nur die Spielerin so aufgelistet. Ich habe Thomas Ehlenburg reingenommen, mhm, alle Spiele gemacht.
Hast du ja vorhin schon erläutert.
68 Minuten und 3 Tore. Mhm. Auch jemand, der gerne einnetzt, wenn Ecken geschlagen werden. Da ist sie immer präsent. Unsere Eckenvarianten fällt mir auch so ein, wo ich gerade drüber spreche. Die sind immer sehr, sehr interessant. Dann stehen irgendwie mal alle im Fünfer. Und wenn das nicht klappt, dann ist der Fünfer gar nicht besetzt. Also da überlegt man dann immer, okay, was klappt nicht. Und probiert dann so ein bisschen und dann, ja, klappt es deutlich öfter als bei den Männern zum Beispiel. Da sind die Ecken ja immer ein Kritikpunkt oder die Standards generell, den wir immer gerne kritisieren. Und das klappt hier bei den Frauen doch etwas besser.
Da ist auch mehr Varianz dann dazwischen einfach, das muss man sagen.
Ja.
Das ist ja auch gut, da ist man halt eher unberechenbar für den Gegner.
Ja, genau. Ja, hat nur in Anführungsstrichen 968 Minuten gemacht bei allen Einsätzen. Sie ist auch jemand, der von Anfang an mal dabei ist. Sie ist dann ja auch wahrscheinlich immer so die Stütze dann quasi, die eigentlich immer den einen Part in der Innenverteidigung einnimmt. Wenn es dann halt mal Lisa Marie Weiß ist oder mal Nina Rolf ist, aber sie ist gefühlt immer von Anfang an in der Innenverteidigung dabei. Ja, Lisa Marie Weiß, die nächste schon. 13 Spiele, 1097 Minuten und ein Tor. Als Innenverteidigerin, die auch
auf 97 Minuten,
hat die zweitmeisten, glaube ich. Nee, drittmeisten. Finde ich halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr überragend, als Innenverteidigerin auch offensiv so präsent zu sein und dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Sie hat jetzt nur in Anführungsstrichen ein Tor gemacht, ist aber auch mehr so der Spielmacher oder die Spielmacherin in dem Ding. Also ist halt immer anspielbar, verteilt dann Bälle, ist ja dann auch hinten da, um ja die Abwehr zu organisieren, in manchen Fällen halt, ne, je nachdem wie der Gegner ist. Ich schätze mal, wenn du gegen Elversberg spielst, ne, die dann sowieso hinten drin stehen, brauchst du jetzt nicht unbedingt noch eine weitere Innenverteidigerin sozusagen, da brauchst du halt Absicherung hinten, klar, aber da ist es halt wichtig, dass du dann vorne irgendwas
kreierst. Mal switchen können, genau.
Ja. Und das kann sie einfach super. Ja. Das kann sie echt sehr, sehr gut. Das ist echt geil. Und es fällt auch auf, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand verletzt ist und sie dann hinten spielen muss, fällt es dann halt schon auf, wenn sie dann vorne fehlt. Mhm. Und das ist halt schon ein krasses Zeichen, wie wichtig halt Lissy Weiß ist in dem Fall. Gut, Thea Fohlenkamp, die nächste, auch ein eher unauffälligerer Spielertyp. Ist aber meiner Meinung nach wichtig fürs Meppener Spiel, weil sie ist halt als Sechser oder im defensiven Mittelfeld sozusagen das Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Mhm. Haben wir ja bei den Männern auch. Und solche Positionen, also ich könnte es verstehen, wenn jetzt Leute sagen, hä, ich sehe die doch auch gar nicht auf dem Spiel, aber
ist ja so, wie
dann macht sie alles richtig.
Dann macht sie alles richtig.
Ist halt wichtig als Sechser, als wie heißt das, Ausputzer, wenn du auf der 6 bist, nennt man das so?
Ja,
ist das so der Fußballbegriff? Jedenfalls, wenn du dann da bist und dann da Angriff im Keim ersticken lässt und dann den Ball nach vorne spielst für den Angriff oder wie auch immer. Deswegen 12 Spiele gemacht, 1018 Minuten, also man sieht da auch, okay, auch eher jemand, der von den 90 Minuten mindestens 80 macht. Deswegen, da ist dann halt schon klar, wie wichtig sie auch ist.
Jo, jetzt Spitzenreiter.
Spitzenreiter. Jo, das ist Sarah Schulte, unsere Kapitänin. Ne? Schulle auch schon in der Bundesliga immer 90 Minuten quasi auf dem Platz gewesen. Was?
Das ist so schön Schulde. Das ist so schön Schulle. Runtergeschlemmt.
Schulle.
Ach, Schulle.
Schulle, das ist ihr Spitzname.
Okay, ich habe verstanden, dass Schulde gesagt hat.
Schulde.
Das
mit
D. Schulde.
Das klang so Entschuldigung. Nee, Schulle. Sarah Schulle Schulte. Genau, deswegen auch Lisa Marie Lissy Weiß. Das sind auch, das ist ein Spitznamen. Aber sie 13 Spiele, 1000, hatte ich gerade gesagt, 1170 Minuten und 4 Tore. Sarah Schulte. So viel wie Aga Winchow, ja. Bei ihr fällt mir auch auf, dass sie auch jemand ist, der öfter mal, eigentlich ist sie Außenspielerin, würde ich sagen, aber geht dann auch mehr so in die Spitze rein, wenn der Gegner es zulässt oder wenn wir müssen, weil, ja, je nachdem, wie es vorne dann aussieht, quasi. Ist sie halt auch ein wichtiger Part. Deswegen, also für mich, sie ist Kapitänin. Ich weiß noch, hatte Maria das mal gesagt? Oder hatte Theo das mal, also nicht bei uns, sondern ich glaube in irgendeinem Interview mal gesagt, dass es Spielerinnen gibt, also nicht bei uns, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt, wo die dann halt nach 80 Minuten Platz sind. Und Sarah Schulte ist halt jemand, die kann auch 120 Minuten dann rennen.
Deswegen. Wenn es sein muss, muss es sein.
Ja, genau. Gut, ich habe übrigens eine Spielerin vergessen, fällt mir gerade so ein. Bei Durchschnitt habe ich sie noch drin. Muss ich jetzt eben kurz zurückgehen. Das ist mir nämlich gerade so aufgefallen. Das ist nämlich Janelle Flores. Ich will niemanden vergessen, deswegen. 9 Einsätze, 293 Minuten, ein Tor. Habe ich noch bei Durchschnitt eingeführt. Das hat auch jemand, der eher so als Ergänzungsspieler oder als Ergänzungsspielerin reinkommt. Ist auch jemand, der eher vorne spielt. Und ein Tor für eine Stürmerin mit 293 Minuten, ja, das ist halt eher so, ne, der erweiterte Kreis. Ist halt jetzt nicht Stammspielerin, ist uns halt jemand, der halt, ja, in der 60. Minute nochmal reinkommt und dann halt wirbeln muss.
Vielleicht noch ein bisschen wirbeln.
Deswegen habe ich vergessen. Mir ist auch gerade eingefallen, dass ich hatte die ganze Zeit im Gedächtnis, dass ich irgendjemand vergessen habe. Janelle Flores. Nelly. Deswegen bestimmt wegen des Spitznamen. Gut, kommen wir dann aber wieder zur zweithöchsten Kategorie, ne? Das ist, dann kommen wir zu Alexandra Emmerling.
Die ist ja die höchste Kategorie, oder?
Ja, es gibt noch Spielerinnen der Hinrunde.
Gibt's ja, bei das den ist, Männern, ja, das ist ja die Auszeichnung.
Die einer Auszeichnung, Person. Okay, ja gut, okay, ja, stimmt. Also. Die Spielerin der Hinrunde ist ja auch bei wichtigste
Schützen. Ich wollte gerade sagen, der hast du ja da schon drin.
Hab ich schon
Spoiler!
Drin. Spoiler, jo. Alexandra Emmerling, auch jemand, wie ich vorhin sagte, die in der letzten Saison eher hinten gespielt hat und jetzt die neue Lieblingsposition eher im Sturm gefunden hat. Das gefällt mir auch gut.
Und das Alexandra, ja auch sehr erfolgreich, muss man
absolut
sagen.
Absolut. Unsere Top-Torschützin. 8 Tore gemacht, 870 Minuten und 10 Spiele. Auch jemand, der gegen Ende...
Also knapp 11 Minuten pro Tor.
Ja, stimmt.
Stimmt nicht? Nee. Völliger Quatsch. 110 Minuten pro Tor.
Ja, genau. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist jemand auch, der wenn sie fehlt, das war halt die letzten 3 Spiele, glaube ich, die sie gefehlt hat, da fehlt halt uns auch so eine gewisse Spritzigkeit und der Knipser so ein bisschen. Mhm. Ne? Sie ist halt immer anspielbar, sie spielt auch gute Pässe. 8 Tore sind ja auch, kommen ja nicht von ungefähr. Und deswegen, das fehlte so ein bisschen, deswegen, sie ist auch so eine gewisse Unterschiedsspielerin. Schwieriges Wort. Kann man sich leicht verhaspeln. Ja, und deswegen da auch wieder so interessant, ne? Eigentlich Verteidigerin, jetzt vorne offensiv dabei.
Es ist ja auch,
und
ganz,
das auch offensiv,
ganz gut, das
erfolgreich.
Hast du ja auch beim Herrenteam gemerkt, wenn du die einfach mal ein bisschen anders einsetzt, dann kannst du tatsächlich auch das ein oder andere Talent mal ein bisschen rauskitzeln,
ja,
und mal schon neue Sachen kreieren und die Mannschaft da an der Stelle ein bisschen aufpeppen.
Ja. Gut, kommen wir zu Bianca Becker. Ne? 13 Einsätze, 1101 Minute.
Leider nur zweiter Platz in der Minutenfolge.
Ja, und 5 Tore. Wurde verletzt ausgewechselt gegen Borussia Bocholt. Letztes Spiel der Saison. Ich glaube, nur eine Sicherheitsmaßnahme, weil da hat sie nicht irgendwie gehumpelt, sondern man wollte halt nicht Risiko gehen. Ich glaube, es stand auch schon 3-1 für uns. Man hat sich dann auch gedacht, okay, komm, da muss man da kein Risiko eingehen. Auch unfassbar wichtige Spielerin, weiß ich immer noch nicht so genau, wo sie jetzt so spielt, das kann sich auch immer mal ändern. Innenverteidigung hat sie, glaube ich, in der Bundesliga gespielt, jetzt in der zweiten Liga ist sie mehr so, auf jeden Fall unsere Standardschützin, sie hat echt, kann sehr, sehr gute lange Bälle schlagen, kann sehr, sehr gute Ecken schlagen und alles, also da hat sie auch schon das ein oder andere Tor gemacht und vorbereitet, deswegen 5 Tore kommen da wirklich nicht von ungefähr, schaltet sich aber auch offensiv sehr, sehr gut ein und sehr, 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 sehr stark. Aber ist auch defensiv eine richtig starke, ja, Position.
Erscheinung.
Ja. Erscheinung. Gut, kommen wir zur letzten in dieser Kategorie. Danach kommt übrigens noch ohne Wertung. Ja, sei auch nochmal der Dramaturgie natürlich noch vor der Spielerin der Hinrunde gesetzt. Das ist Isabella Jahrom. 9 Einsätze, 499 Minuten und 6 Tore.
Das ist, genau.
Das ist ein guter Schnitt.
Die 6 Tore, die reißen es halt irgendwie an der Stelle auch deutlich raus, muss man sagen.
Ja, da muss man sagen.
Wenn der Minutenschnitt und der Einsatzschnitt nicht so richtig passt, ja, aber der Torschnitt,
Junge. Ja, da zeigt sich ja, die Frage ist, wie kommt es denn auf so wenig Einsätze und so wenig Minuten? Da sind es wahrscheinlich auch wieder Verletzungen, die sie halt immer ein bisschen zurückgeworfen hat.
Ja.
Vielleicht am Anfang der Saison, ich weiß gar nicht, wann sie hatte, glaube ich, eine Zeit lang, wo sie ein bisschen raus war. Aber wenn sie denn spielt, dann ist sie eigentlich immer offensiv sehr kaltschnäuzig, macht dann auch immer das Tor, geht gut in Räume und steht dann frei vom Tor. Das sind auch so Sachen, die mir dann auch aufgefallen sind, wo sie dann halt wirklich netzt. Und deswegen glaube ich halt, dass Isabella Jahren oder Bella, ne, wie bei Spitznamen, in der Rückrunde wirklich einen starken Part einnehmen wird. Deswegen, da freue ich mich auch schon drauf. Deswegen, zum Beispiel, wenn man jetzt auch einordnet, Aga Winchow, würde ich jetzt eher hinter ihr sehen als
jo.
Spielerin, die jetzt in der Stammelf steht. Deswegen, Isabella Jahren würde ich eher als klare Nummer 1 sehen. Also je nachdem, wenn wir zwei Stürmern spielen, können sie natürlich beide, ist klar. Wenn wir 4-4-2 oder so spielen.
Im Schnitt 83 Minuten zum Tor, das ist schon ordentlich.
Hast du eben schon ausgerechnet?
Nicht schlecht.
Ja, also quasi pro, ja, in jedem Spiel ein Tor quasi.
Ja, wenn du komplett wenn spielst, immer
hochrechnet, ja. Ja, deswegen, also da sind deswegen klare trotz der wenigen Minuten, trotzdem diese Kategorie, würde ich sagen. Ja, ein paar Spielerinnen muss man natürlich rausnehmen, wenn sie halt sehr, sehr wenig Einsätze gemacht haben.
Bis gar keine.
Genau, Laura Sieger ist da die erste. Immer noch verletzt gewesen, die ganze Hinrunde. Bin ich mal gespannt, ob sie sich jetzt ihren Stammplatz zurückerkämpfen kann. Sie war ja witzigerweise auch in der ersten Bundesliga eigentlich auch Zweite. Sie war hinter Karin Nedemann. Karin Nedemann hat, glaube ich, die ersten beiden Spiele gemacht. Dann hat Laura Sieger bis zu ihrem Kreuzbandriss alle Spiele gemacht und dann war logischerweise wieder Karin Nedemann da. Das heißt, sie hat es da schon geschafft, der Nummer 1 dann den Rang abzulaufen. Bin ich mal gespannt, ob sie es auch schafft. Ja, Anke Preuß als nächste, auch Torhüterin, zwei Einsätze gemacht, beide über 90 Minuten und ja, danach raus gewesen, wegen Verletzungen vielleicht. Weiß ich nicht, ob sie Leistungsgründe oder Verletzungsgründe hatte, weil sie war halt irgendwann sehr, sehr lange raus. Ich vermute, das wird vielleicht die Verletzung sein, weil ich meine nämlich, Vanessa Fischer hat das erste Spiel gemacht. Ich glaube, dann hat Anke Preuß die beiden Spiele danach gemacht und dann war, glaube ich, Vanessa wieder im Tor. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, jedenfalls dann Jessica Boos. Ist auch eine witzige Geschichte. Die eigentlich Trainerin ist oder irgendwie im Trainerteam oder im erweiterten Funktionsteam. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Vielleicht ist sie auch Torwarttrainerin. Physio vielleicht auch irgendwie so. Ich hätte jetzt vielleicht Torwarttrainerin gesagt und jetzt hat sie dann halt, ja, guck mal eben nach, dann hat sie halt gesagt, okay, komm, sie ist ja auch noch im besten Torhüteralter mit 31, glaube ich. Und sie war dann, hat sich dann gesagt, jo, alles klar, kein Problem, ich gehe auch wohl wieder ins Tor, wenn es sein muss. Hat es dann jetzt aber nicht zu einem Einsatz gebracht sozusagen. Das war wahrscheinlich auch klar, dass sie dann halt eher sagt, okay, ich gehe dann wirklich ins Tor, wenn Not am Mann ist. Und ja, musste dann nicht eingreifen in dem Fall.
Teammanagerin übrigens.
Teammanagerin, was auch immer das für eine Bezeichnung ist. Aber wahrscheinlich so ein bisschen das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, ja. Würde ich mal vermuten. Ja, Sophie Marie Reiners ist noch ein Punkt oder eine Spielerin, die noch zu keinem Einsatz gekommen ist. Wenn ich mich recht entsinne, war nach dem Borussia Bocholt-Spiel, hat man auch, als man dieses Siegerfoto gemacht hat, hat man ihr Trikot in die Kamera gehalten. Ist jetzt die Frage, ist sie lange verletzt? Verlässt sie den Verein oder wie auch immer? Weiß ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht einschätzen, wie es jetzt mit Einsätzen in der Rückrunde ist.
Wollen wir auch nicht unbedingt drüber spekulieren. Können vielleicht wir. Kriegen wir die Info ja gesteckt.
Jo, Mara Winter. Auch jemand, der lange ausgefallen ist. Ich glaube sogar in der Vorbereitung zur letzten Saison schon ausgefallen. Kreuzbandriss. Ja, immer noch nicht fit gewesen. Jetzt gab es halt den erlösenden Post von SV Meppen, von SV Meppen Frauen, dass sie halt jetzt auch wieder ins Training eingestiegen ist. Bin ich mal gespannt. Sie ist ja macht ja wie Marcel Gebers in der Geschäftsstelle auch eine Ausbildung. Und ich bin mal gespannt, ob sie sich zurück ins Team kämpfen kann. Wie gesagt, da habe ich sie noch nie irgendwie spielen sehen, deswegen ist es auch schwer einzuschätzen. Jo, Emma Gersemer, das andere JLZ-Talent, was auch schon zu zwei Einsätzen gebracht hat. Ja, ist auch schwer zu schätzen, weil ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt nicht, wie viele Minuten es waren. Es waren wahrscheinlich nicht so viele. So richtig auszeichnen konnte sie sich nicht. Wahrscheinlich auch jemand, der eher bei der zweiten Mannschaft noch zum Einsatz kommen muss. Um da noch so ein bisschen zu reifen. Wie eigentlich wahrscheinlich fast alle von denen, ja, außer vielleicht jetzt die Torhüterin. Oder wenn sie halt verletzt sind, logischerweise auch nicht. Aber Emma Gersemer, dann komm, nehme ich die drei jetzt einfach mal alle zusammen mit rein. Emma Gersemer, Nina Kossen und Eva Holtmeier. Ne? Nina Kossen hat, glaube ich, letztens noch irgendwie so ein Interview gegeben für irgendeinen Sportförderclub, Verein, irgendwas, KSB Emsland oder so, wie das heißt.
Kein Sportbund oder was?
Ah, ja, okay. Ja, siehst du. Ja. Okay. Keine Ahnung, ich war mir nicht bewusst, wie bekannt das ist.
Doch, also kein Sportbund, doch.
Ja, da hat sie, glaube ich, ein Interview irgendwie gegeben. Ja. Und Eva Holtmeier, haben wir ja vorhin schon gesagt, von Bremen wieder zurück zu uns gekommen. Auch auf 6 Einsätze gekommen, auch, ja, ich weiß nicht, wie es kann ich nicht einschätzen, deswegen habe ich sie auch hier reingenommen, auch so relativ wenige Minuten, ja. Genau. Deswegen mal abwarten, ob es jetzt in der Rückrunde besser klappt.
Genau, dann würden wir darüber ja nochmal berichten.
Möchtest du, würdest du bei der Spielerin der Hinrunde mir zustimmen oder möchtest du deine Spielerin zuerst verkünden?
Ich würde dir tatsächlich zustimmen, auch ob deiner Ausführung.
Okay.
Von daher, kleinen Trommelwirbel.
Lisa Marie Weiß.
Hätte
man vielleicht drauf kommen können. Ja, ja, eigentlich alles schon dazu gesagt. Ja. Ist für mich halt jemand, glaube ich, auch, das sei auch nochmal dazu gesagt, eigentlich auch so ein bisschen, was auch auf Alexandra Emmerling so ein bisschen zutrifft, aber bei ihr könnte ich es mir noch krasser vorstellen, wenn sie halt fehlt, dann könnte unser Spiel halt auch einen heftigen Knick bekommen. Und deswegen eigentlich unersetzbar. Warte.
Schnell auf Holz klopfen, dass das nicht passiert.
Genau. Ja, trifft bestimmt auch auf ganz viele zu. Sarah Schulte wäre auch ein legitimer Punkt hier drin oder Bianca Becker oder so. Aber für mich war Lisa Marie Weiß die klare Wahl, gerade auch, weil es mich halt so unfassbar überrascht, wie man halt einfach eine Innenverteidigerin zu so einer guten Spielmacherin machen kann. Oder einfach, dass sie es einfach in sich hat. Ja. Sie kann ja das einfach beides. Ist ja nicht,
Mojo man
wird,
in sich.
Sie hat das Mojo in sich. Ja. Man wird ja nicht gesagt haben, hier, heute spielst du mal vorne und mal gucken, was passiert. Sondern sie wird sich ja da gebäumt haben.
Zumindest und dann, im Training aufgezwungen haben.
Genau, ja. Und dann ist das, finde ich, schon sehr beeindruckend, weil das ist für mich im Fußball halt einmalig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, ob es jetzt in der Bundesliga, weil, ob das halt bei Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Frankfurt, was auch immer gang und gäbe ist, dass man da Positionen hin und her wechselt, weil die das einfach alle können. Ich finde sowas unglaublich und deswegen ist sie meine Nummer 1.
Absolut bemerkenswert,
der, ja. Also Spielerin der Hinrunde.
Ja. Und das in einer, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr, sehr erfolgreichen Hinrunde.
Ja.
Die wir durch eine noch extrem erfolgreiche Rückrunde mit Sicherheit krönen werden.
Auf jeden Fall.
Vergolden. Also jetzt mit der Rückrunde die Hinrunde vergolden.
Ja, ja, ja.
Sehr gut.
So macht man das.
Sicher, dass sie das schaffen werden. Und dann jetzt hier zum Ende des Podcasts auch nochmal vielleicht der kleine Aufruf. Liebe Leute, wenn ihr jetzt einfach mal zugehört habt und euch noch nicht ins Stadion getraut habt, in Anführungsstrichen oder wie auch immer, dann nehmt euch mal ein Herz, guckt es euch an. Es ist qualitativ hochwertiger Fußball. Es ist wirklich schön anzusehen und absolut interessant, das Spiel zu verfolgen. Und wie gesagt, wir haben da eine richtige Erfolgsmannschaft vor uns, die halt, ja, ich sag's jetzt nochmal, die halt, wenn nicht plötzlich irgendwelche groben Stricke reißen werden, den Aufstieg vor sich hat.
Ja.
Und das halt auch mit einer Leichtigkeit bewältigen wird.
Richtig.
An der Stelle vielleicht auch nochmal der kleine Hinweis an die Verantwortlichen beim SV, den würde ich gerne nochmal verteilen, um das Ganze publik zu machen. Es war mal früher so, bevor wir in die erste Liga aufgestiegen sind, war es glaube ich so, dass du halt, wenn du Dauerkarteninhaber warst, dir die Damen, die Frauen,
Podcast-Abbruch, Abbruch,
von vorne, die Frauen, dass die mit den Dauerkarten die Frauenspiele auch besuchen durften. Es ist doch eine gute PR-Aktion. Und gerade wenn du so ein Team im Aufschwung hast, kann das vielleicht den ein oder anderen Fan auch ins Stadion locken. Und dadurch vielleicht auch einfach die Fan-Bandbreite auch ein bisschen erweitern und damit das Stadion auch ein bisschen voller bekommen, denn die Mädels haben die Unterstützung auf jeden Fall verdient.
Absolut.
Und ich glaube auch nicht, dass es dann darauf ankommt, ob man da jetzt noch diese 2-3 Euro eingenommen hat oder 5 oder wie auch immer, sondern da ist es halt einfach wichtiger, dass dann vielleicht auch 100 Leute mal mehr ins Stadion gehen. Und da vielleicht mal der Aufruf, darüber nochmal nachzudenken, ob man diese Aktion nicht zumindest
gibt das
für die Rückrunde oder für ein paar Spiele wieder einführt, einfach nur, um den Mädels auch ein bisschen mehr Rückenwind zu geben.
Ich überlege gerade, ist das vielleicht einfach organisatorisch nicht möglich, weil wir halt auch bei Union spielen? Dass du sagst, okay, 3.500 Leute kann ich da nicht garantieren bei einer Tribüne und sonst nur Rasen.
Ja gut, dann, also wir
Rasen.
Kommen, dann halt bis Schicht ist, muss halt irgendwie sein. Vielleicht, natürlich kannst du es mit Sicherheit nicht garantieren, klar, aber dann hast du
halt eine
Anlasskontrolle und sagst halt, okay, sind 500 Leute da oder 1.000 Leute da, dann ist halt Feierabend.
Ja, ne? Man muss eigentlich immer Cross-Promotion machen, das hat man nach dem
wir
mit dem Bayern-Spiel gemacht.
Wir haben auch oft genug in der Hensch Arena gespielt und da hättest du es ja auf jeden Fall durchführen können. Und wenn du es halt nur für die Spiele machst, die in der Hensch Arena machst, da kannst du es ja im Prinzip sonst garantieren.
Ja, da auf jeden Fall, genau. Aber was ich sagen wollte, man hat ja immer so Cross-Promotion gemacht, als Meppen gegen Bayern 2 gespielt hat, hat man sich gedacht, okay, komm, ist vielleicht der größte Zuschauermagnet, war es bisher auch so, 570 Zuschauer nur leider, muss man ja sagen, aber es war trotzdem die höchste Zuschauerzahl. Da hat man ja gesagt, hier, kauft dir das Spiel mit der Karte für die Männer, ich weiß gerade nicht, wer da der Gegner war, da kommst du halt auch zu den Frauen zur Hälfte des Preises rein. Ne? Das war dann halt so ein Ding. Ja, das muss man halt immer machen. Du musst halt einfach Werbung machen. Du musst halt immer zeigen, wir haben auch Frauen. Die Frauenmannschaft.
Ich würde es halt trotzdem halt auch mit diesem gratis Eintritt für die Dauerkarteninhaber nochmal machen. Einfach vielleicht auch um denjenigen, die auch in der letzten Saison oder so ihre Dauerkarte hatten, noch ein Stück mehr zurückzugeben, einen kleinen Mehrwert zu generieren und für die Frauen halt auch einen Mehrwert herzustellen, indem halt vielleicht einfach ein paar mehr Leute im Stadion sind. Und wenn es beim ersten Spiel nur 10 oder 20 sind, die das halt den anderen 20 weitererzählen und so vielleicht die Zuschauerzahl ein bisschen gesteigert werden kann. Ja gut, und wenn das dann halt alles läuft und nächstes Jahr erst Liga ist, das Interesse steigt vielleicht dann auch wieder automatisch und gerade bei denen, die sich dann auch ein paar Spiele angeguckt haben, dann nimmst du halt den Eintritt dann auch wieder. Das kann man ja dann immer noch sehen. Aber ich würde es jetzt tatsächlich einfach, um den Push zu bringen, um die Mädels bestmöglich für die Rückrunde zu stärken und für den Aufstieg bereit zu machen,
einfach
so eine Sache mal durchziehen.
Alle waren so froh, dass wir jetzt wieder 5.000 Zuschauer ins Stadion gekriegt haben. Die Mannschaft ist froh und wir Zuschauer waren froh, dass wir wieder ins Stadion durften und können. Warum dann nicht auch genauso froh sein, dass man auch die Mädels da so unterstützen kann? Dass da auch so viele sie anfeuern können.
Am Ende des Tages kann ich mir nicht vorstellen, dass halt die 300 Euro, die 500 Euro, die nachher in die Kasse gespült werden bei so einem Spiel, das letzte Quäntchen sind, was
man zwanghaft haben muss. Ist ja auch getrennter Etat, vielleicht geht das halt deswegen irgendwie nicht, aber eigentlich muss da eine Lösung geben. Zumindest muss man halt immer sagen, hier auch auf den offiziellen Kanälen, auf allen offiziellen Kanälen, da spielen die Frauen am gleichen Wochenende wie die Männer und da muss man halt immer irgendwas anbieten, weil wenn man wirklich das mit den Dauerkarten irgendwie nicht hinkriegt, Werbung machen für den Frauenfußball kann man halt immer und das kostet halt nichts. Man sagt halt, ja, dieses
Cross-Promotion. Weißt du, wenn du das auch nicht garantieren kannst, dann kannst du ja immer noch sagen, Vorverkauf beginnt in der Geschäftsstelle, so, und wenn ich dann halt hingehe mit meiner Dauerkarte und mir eine Karte dafür umsonst ziehen kann in der Geschäftsstelle, dann habe ich das halt getan.
Ja, genau.
Das kann ich ja im Zweifelsfall auch am Samstag, wenn ich bei den Männern im Stadion bin für das Spiel, was in der nächsten Woche dann irgendwie von den Frauen stattfindet oder so.
Ja.
Und dann ist halt vorbei, wenn die Karten weg sind. Das wäre ja einfach auch möglich.
Genau.
Also da gibt es immer Mittel und Wege, wenn man wirklich will. Und ich glaube, das wäre hier wirklich angebracht. Und das haben die Mädels einfach verdient, dass sie halt auch die Unterstützung kriegen. Und wie gesagt, das ist absolut mehr wert als
das ist einfach auch
die kleine Geldkassette, die da am Eingang steht.
Das ist halt einfach auch geiler Fußball. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Wenn man sich gerne die Männer anguckt, weil die guten Fußball spielen, guckt euch die Frauen an. Das ist ganz genauso guter Fußball. Das ist vielleicht ein bisschen anders, ne? Weil da wird halt nicht so viel über Umschaltspiel gespielt, logischerweise, weil wie auch, wenn 10 Leute in der Verteidigung bei dem Gegner stehen, dann muss er halt selber das Heft in die Hand nehmen, aber das machen die Mädels einfach klasse.
Ja.
Und da ist halt auch nicht so, Frauenfußball, das ist ja alles Müll und so, die können das alle nicht. Das ist halt Denken von, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so.
Ja, von daher Lirum Larum.
Auch, ich war übrigens, dazu sei nochmal eben gesagt, ich war auch ein ganz großer Frauenfußball-Gegner damals. Also was habe ich für dumme Sprüche gerissen, für die ich mich heute schämen würde. Aber wenn man sich einmal das anguckt und da einfach sieht, ja, das ist einfach trotzdem, also das ist einfach geiler Fußball. Nicht trotzdem, das ist einfach geiler Fußball. Es ist egal, ob Männer oder Frauen auf dem Platz stehen, die spielen die gleiche Sportart.
Ja, von daher.
Und der Fußball hat sich einfach sehr, sehr weiterentwickelt. Ja, sorry, Mann, ich muss das noch sagen.
Von daher, egal, ob der SV jetzt auf unsere Anregung oder Bitte reagiert, wird er bestimmt nicht tun. Sei nochmal aufgerufen, geht ins Stadion, schaut es euch an, genießt es und feiert einfach mal mit den Mädels mit.
Und auf eine Sache wurde ich auch hingewiesen, die möchte ich jetzt auch nochmal eben schnell sagen. Der Schal, der für die Frauen, als sie aufgestiegen sind in die Bundesliga, den gibt es im Fanshop oder halt auch im Online-Shop für 5 Euro. Und den Schal sich zu holen, für unsere erste Bundesliga, die erste Frauen-Bundesliga, könnte man sich doch mal gönnen für einen Fünfer.
Definitiv.
Wäre vielleicht auch
mal. Wenn du das nächste Mal da bist, bringst du mir mit.
Dann bring ich dann mit.
Alles oder klar. Du mir. Oder wie du mir, so du mir.
Oder so.
Alles klar, dann gut. Soll es das für heute gewesen sein. Herzlichen Dank für euer Interesse. Interessiert euch mehr. Guckt es euch an, haben wir jetzt auch oft genug gesagt.
Genau. Und wann geht es wieder los mit den Frauen? Am 27.02.
Genau.
Sonntag in Elversberg, das erste Spiel. Wenn ihr das jetzt pünktlich hört, das letzte Testspiel ist am Sonntag, der 20.02. Sei nochmal dazu gesagt, nicht, dass dann irgendwelche Leute dann sonst da hingehen. Gegen den Osnabrücker SC, glaube ich, oder SC Osnabrück. Nee, Osnabrücker SC, glaube ich.
Lila-Weiß-Kram.
Ja, ist, also glaube ich, Rot-Weiß. Ja, ja. Rot-Weiß, zumindest das Logo. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wo sie spielen. Das wird ja wahrscheinlich noch bekannt gegeben. Und ich gucke es mir mit Sicherheit an. Wäre auch das erste Testspiel, was ich mir diese Saison dann angucke von den Frauen. Hat sonst zeitlich immer nicht so gepasst. Und ja. Deswegen, da kann man vielleicht hingehen. Bestimmt ist der Eintritt umsonst, behaupte ich jetzt auch einfach mal, ohne zu wissen, ob Zuschauer zugelassen sind und nicht und doch. Ja. Aber kann man sich vielleicht auch mal geben. Also dann guckt man sich erst das Auswärtsspiel der Männer gegen Freiburg an und guckt ja das Testspiel der Frauen an.
Ja.
Und dann, eine Woche später geht es dann halt auch schon mit der Rückrunde los.
So sieht's aus. Also genießt es oder führt es euch mal zu Gemüte und
gönnt euch das mal.
Dann könnt ihr auch ein bisschen mehr nachvollziehen, worüber wir reden, wenn es um den Rückrundenrückblick geht am Ende dieser Saison.
Sei noch mal, auch noch ein Abschluss noch mal gesagt, wer nicht nach Elversberg fahren möchte, die zweite Frauen-Bundesliga kann man sich auch kostenlos angucken, ne? Da über stage.tv, da einfach nach SV Meppen suchen, dann kann man sich das Spiel anklicken und angucken. Also ganz normal streamen, das ist alles legal, das ist alles kostenlos. Das ist einfach ein netter Service, der bereitgestellt wurde vom DFB wahrscheinlich. Und kannst du umsonst gucken, ist halt ohne Kommentar oder so. Aber das ist ja manchmal auch ein sehr großer Vorteil. Also es kommt immer auf die Qualität natürlich an des Kommentators. Aber das kann man sich dann halt einfach umsonst zu Gemüte fühlen. Wenn man sich dann jetzt nicht traut, ins Stadion zu gehen und sagt, boah, nee, dafür nur, es kostet ja auch nur 5 Euro eine Eintrittskarte, egal ob Sitz oder Stehplatz, das kann man sich ja eigentlich wohl aus den Rippen leiern, aber wenn man sagt, okay, Elversberg ist mir zu weit, das möchte ich mir im Fernsehen oder im Laptop angucken, stage.tv ist da, ja, das Mittel der Wahl.
Okay.
So, der Abschluss, jetzt habe ich auch nichts mehr.
Jetzt hat er auch nichts mehr. Ich halte ihm jetzt sonst auch den Mund zu. Von okay. Daher, tschüss, bis zum, spätestens zum Rückrundenrückblick.
Jo, oder bei der nächsten Folge der Männer.
Genau.
Tschüss.